Geliebte Geschwister, liebe Freunde, wir feiern hier Lobpreisgottesdienst und ich habe mir schon Gedanken gemacht, ganz, ganz viele Jahre eigentlich, immer wieder ohne Unterbrechung. Immer so alle 6 bis 8 Wochen kommen wir hier zusammen oder davor auch schon zusammen, um Gott zu loben, anzubeten, sind nun mal für mich jetzt fast 25 Jahre. Der Lobi ist für mich ein bisschen, heute dieser Lobi, auch eine Zäsur, ein Stück, ein Einschnitt. Denn bis zu diesem Lobi hatte unser Freddy ihn geplant. Ein Jahr im Voraus, etwa vor einem Jahr, saßen wir nach dem Lobpreisgottesdienst dann zusammen und ich hatte wie immer, wie üblich, ihr kennt das ja von Lena und ich bin da nicht anders, eine Liste dabei und Freddy hat sich eifrig eingetragen und das war der letzte, wo er hier mit uns zusammen Lobpreisgottesdienst feiern wollte. Und von daher ist es für mich auch eine emotionale Angelegenheit, wenn ich heute von der Güte unseres Gottes reden will, denn wie ihr alle wisst, hat der Herr es anders vorgesehen für den Freddy, hat ihn nach Hause geholt und zwar schon im Januar diesen Jahres. Aber geplant war es bis heute. Freddy war kein Mensch, der gesagt hat, oh, ich bin krank, ich kann nicht mehr, ich lege mich ins Bett und mal sehen, was passiert. Nein, was hat er hier gesagt? Die Zeichen stehen auf Leben, ich bin dem Leben zugewandt und mein Leben gehört Gott. Er war absolut von der Güte und der Liebe Gottes überzeugt. Und deswegen auch ein Gedanke heute, möchte ich von der Güte unseres Gottes reden. Viele Eigenschaften hat unser Gott. Und oft sprechen wir über die eine oder andere. Der eine kennt unseren Gott als einen gerechten Gott. Das stimmt auch. Gott ist gerecht und er lässt niemals 5 gerade sein, sondern das, was der Mensch sät, das erntet er auch. Das ist gewiss. Und auf der anderen Seite möchte Gott nicht, dass wir ihm aus Angst dienen und aus Angst ihn anbeten und aus Angst ihm nachfolgen. Das ist nicht das, was Gott von uns möchte. In der Reha 2014 bin ich einer jungen Frau begegnet, also auch letztes Jahr im Sommer. Mit ihr habe ich intensiv über Glauben gesprochen, mehrere Stunden, und sie sagte dann, ich komme eigentlich aus einer gläubigen Familie und ich habe einen streng gläubigen Bruder, was auch immer streng gläubig ist. Aber die reden immer von Hölle und Verdammnis und das streckt mich ab, ich kann an einen liebenden Gott nicht glauben. Die Konsequenz ihres Lebens war, dass sie in Indien war, in dem Ashram und bei dem Guru und bei jenem, um den Sinn in ihrem Leben zu entdecken. Dann hat sie sehr viel Yoga gemacht, das soll ja gesund sein für die Gesundheit. Und dann war sie in der Reha, weil ihr alle Knochen weh taten und sie es im Rücken hatte. Ich habe kein Yoga gemacht, mir tut es auch im Rücken weh, also Yoga könnt ihr vergessen. Das Ergebnis ist das Gleiche, wenn ich die Religion nicht dahinter sehe. Dann ist es Teufelszeug. Die war sehr sportlich und total kaputt, innerlich. Sie konnte durch das Erleben ihrer Familie an einen gütigen Gott nicht glauben. Und den hat sie aber gesucht. Übrigens, dem Luther ging es genauso. Der war auf der Suche nach dem gnädigen Gott. Weil zu seiner Zeit der gerechte Gott, der richtende Gott gepredigt wurde. Beides gehört zusammen. Und heute Nachmittag der gütige Gott. Mancher stellt sich ja Gott als gütig lächelnden alten Mann vor, der keine Ideen hat, wie er die außer Rand und Band geratene Welt wieder befrieden könnte. Der so hilflos zuschaut, wie alles in die Brüche geht. Das versteht die Bibel unter Güte nicht. Gott hat die Kontrolle nicht verloren, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass es so wäre. Gott hat absolut die Kontrolle über das, was auch wir erleben. Es dient seinen Zielen. Gott kann nichts überraschen. Ich habe vorhin gesagt, was der Mensch sät, das erntet er. Wir schmeißen Bomben nach Nordafrika und wir ernten die flüchtenden Menschen. Ne? Ich weiß, es ist ein bisschen hart. Ich weiß ja nicht, ob einer unserer Predigten zuhört, der sich drüber ärgert. Nicht drüber ärgern, einfach drüber nachdenken. Wir sitzen hier so im reichen Europa ohne Inhalte und wundern uns, dass andere uns ihre Inhalte weitergeben wollen. Wir reden von einer deutschen Leitkultur, ich weiß gar nicht, was das ist. Kultur, ja, wenn man Historie betrachtet, aber Leitkultur? Unser Gott ist die Liebe. Seine Charaktereigenschaften sind unter anderem Gerechtigkeit, Langmut, Geduld und Güte. Und über Güte möchte ich reden, und zwar über eine unheimlich starke, nein, unheimlich stört mich immer, also um eine unbeschreibbare Güte. Ich möchte also den Versuch machen, diese Güte Gottes zu verkündigen, zu bezeugen, weiterzugeben. Und der Güte, wenn wir jetzt bei Wikipedia die Jungen nachgucken würden, da steht es, unter Güte von Gut versteht man im Allgemeinen eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte ist Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Das Gegenteil von Güte ist Strenge oder Unnachgiebigkeit. Im Christentum ist Güte eine der Haupteigenschaften Gottes, siehe auch Liebe Gottes, war in Klammern, sowie Frucht des Geistes. Punkt, Ende des Zitats. Finde ich, haben sie es super erklärt. Hat kein Dummer da reingeschrieben, sondern hat sich darüber Gedanken gemacht. Es stimmt, eine der Haupteigenschaften unseres Gottes ist die Güte. Also, unser Gott ist freundlich und wohlwollend gegenüber seinen Geschöpfen. Nicht, dass wir vielleicht in die Gefahr geraten, unseren Gott, seine Absichten, seine Allmacht und die Konsequenz unseres Handelns misszuverstehen, schreibt uns Paulus in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet, zur Umkehr bringen soll? Gottes Güte soll uns also zur Umkehr bewegen. Härte und Strenge gibt das Strafgesetzbuch. Langmut und Güte hat einen Sinn, dich zu gewinnen für den lebendigen Gott, und zwar von ganzem Herzen. Ich mache es an einem Bild, das fast trivial ist, sehr deutlich. Würdest du dich in einen Mann oder eine Frau verlieben, die dir immer mit absoluter Härte begegnet? Da müsstest du ja schon ein Masochist sein, oder? Sondern was dich an dem anderen unter anderem reizt, was ihn sympathisch macht, ist sein Wesen. Und wenn das dir gegenüber zugeneigt ist, eine nachsichtige, eine freundliche, eine wohlwollende Einstellung hat, ist das der erste Schritt, um den anderen überhaupt kennenzulernen. Das ist der Grund, warum wir Gott kennenlernen können. Weil er möchte, dass wir ihn kennenlernen, wie er ist. Trotzdem gibt es eine Konsequenz des permanenten Neinsagens. Wenn dir also dein Traum Schatzi begegnet ist, Schatzi ist also geschlechtsneutral, und du kannst dich nicht entscheiden, weil ich nicht weiß, was ich will, wird Schatzi vorbeigehen und du wirst ohne Schatzi sein. Fast banal, dieses Bild, oder? Aber genauso, wenn du die Güte und den Langmut und die Barmherzigkeit Gottes ständig mit Füßen trittst, missachtest und machst, was du willst, wirst du Gott nicht kennenlernen. Das ist die Konsequenz. Bei dem einen lächeln wir, bei dem anderen nicht. Ne? Es geht also darum, dass der große Gott sich intensiv um dich und mich kümmert, damit wir von unseren Wegen, die von Gott wegführen, und damit ins Verderben, in die Einsamkeit, in die Dunkelheit gehen, dass wir davon umkehren. Denn ohne Gott geht es in die Finsternis. Mit Gott aber gehen wir ins Licht. Haben wir früher schon bezeugt und gesungen. Aber das ist eine Wahrheit. Und die Welt, wie wir sie heute sehen, erkennen, ist ohne Gott. Und ohne Gott geht sie in die Finsternis. Wenn deutsche Regierungen, damals unter Schröder, die erste Regierung, stolz darauf waren, dass sie als allererstes keinen bekennenden Christen in ihrer Regierung haben, endlich sind wir sie los, dann hat das Auswirkungen gehabt auf unser Land. Übrigens, die Schröder-Regierung hat ein Rentensystem verabschiedet. Das führt dazu, dass in einigen Jahren der Rentner noch 45% kriegt von seinem Nettolohn, wenn er überhaupt was verdient hat. Ohne uns, ohne Gott, geht es in die Finsternis. Und ich glaube, dass die alle das Beste für uns wollen. Die wollen das alle und wir schaffen das und was auch immer. Aber ohne Gott gelingt nichts. An Gottes Segen ist alles gelegen. Nicht, dass wir uns missverstehen, ich will hier keiner politischen Partei das Wasser reichen. Aber Gedanken müssen wir uns doch machen. Ohne Gott geht es in die Finsternis. Und das erleben wir heute. Weil die Welt schreit, wir brauchen keinen Gott, ist die Welt so, wie sie ist. Umkehr, ruft uns Gott zu. Kehr um, du rennst ins Verderben. Das sind wir wieder beim Schatzi. Schatzi sagt, dreh um, das ist nicht dein Weg. Und ich sage, ich will aber. Und was du sagst, ist mir egal. Konsequenz ist, dass der Abstand zwischen uns zwei immer größer wird. Ne? Es geht Gott, ich wiederhole mich, dass wir ihn kennenlernen und vertrauen lernen. Das ist der Glaube, der Gott anerkennt, seine Absicht bejaht und der Mensch den Menschen aus der Feindschaft gegenüber Gott befreit und somit rettet vor der Einsamkeit, vor dem Alleinsein, von dem Ort, an dem Gott nicht wirkt. Und das ist die Hölle. Ich möchte anhand eines Menschen deutlich machen, was Vertrauen auf die Güte Gottes heißt. Eigentlich hatte ich zwei Menschen und habe gesagt, ich beschränke mich diesmal auf den einen. Von daher kann ich dann das Lobby-Thema, jo, wo bist du, schreib's auf, das Lobby-Thema. Nächsten Lobby ist dann von dem Vielgeliebten. Das mache ich heute also nicht, den lasse ich weg. Also nächste Thema ist vom Vielgeliebten. Ich möchte heute also von einem reden, der die Güte Gottes in besonderer Art und Weise erlebt, vor allen Dingen aber auch erzeugt hat. Denn wenn wir sein Leben ansehen, merken wir da im ersten Ansatz gar nicht, was da dran so viel Güte und Gnade und Barmherzigkeit gewesen sein soll. Da ist der innere und der äußere Mensch so schön auseinander, dass wir merken, um was es hier eigentlich geht. Die meisten, die hier sitzen, kennen sich ein wenig in der Bibel aus oder ein wenig mehr, aber bestimmt haben alle, auch die Jungen, schon was von David gehört. Ein Mann, der einen besonderen Titel hatte und den muss man einfach kennen. Mir macht der David immer Spaß und das ist gut, dass du jetzt hier sitzt, hinterher weißt du, wer David ist. Der schreibt im Psalm 23, Vers 6 und die, die Psalm 23 auswendig kennen, wissen jetzt, was kommt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Ja Mann, David, hast du geträumt? Das beschreibt ein Mensch und schreibt ein Mensch, der sein ganzes Leben immer wieder auf der Flucht war. Der war vielleicht 13 oder 14, da ging das Drama los. Und bis ins hohe Alter hinein, das war nur die Uhr, war er auf der Flucht, verfolgt, missverstanden, niedergeknüppelt, wo man ihn gefunden hat. Als Jüngster musste er die Herde der Familie bewachen gegen Löwen und Bären, während der Rest gefeiert hat. Das ging so lang gut, bis ein Prophet kam und hat gesagt, ich setze mich erst, das war der Elia, nee, der Samuel war es, setze mich erst hier hin und feiere mit euch, wenn der Jüngste auch da ist. Toller Job, wenn man der Jüngste ist, gell? Der macht die Arbeit, die anderen gefeiert. Nur Güte und Gnade? Was war das Geheimnis dieses Davids? Er war ein begnadeter Musiker, vielleicht hat er gerne gesungen. Vielleicht hat ihm das sein Herz erfreut, wenn er dann auf seine Herde aufgepasst hat und hat Loblieder geschrieben. Ganz bestimmt sogar. So, und jetzt denkt man, Mensch, Gott hat ihm eine wunderbare Gabe gegeben, alle zu erfreuen. Ja, ja. Bis er zum König gerufen wurde, denn der war schwermütig, der hatte Depressionen, dem soll der Lieder vorspielen. Und wenn der so richtig böse drauf war, hat er mit dem Spieß nach ihm gestochen. Die Gabe des Musikers hat ihn eingebracht, dass er in Todesangst leben musste, in Lebensgefahr war. Die Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Der Mann hat noch mehr Begabung gehabt. War ein super Feldherr. Musste sich seine Frau verdienen. Und dann hat ihn sein Schwiegervater betrogen. Hat ihm seine Frau, seine große Liebe weggenommen, einem anderen gegeben und er war auf der Flucht. Nur Güte und Gnade. Nur Güte und Gnade. David, du hast sie doch nicht alle. Wie kannst du das bezeugen? Bei so einem Leben. Das ging weiter. Er war der von Gott auserwählte, gesalbte König Israels. Und nach vielen, vielen Jahren wurde er endlich König. Und da könnte man meinen, jetzt David, jetzt kannst du die Früchte deines Leides endlich genießen. König sein ist doch super, ne? Sitzt da, machst so und alle rennen hinter dir her und bedienen dich. Schön. Hat auch eine große Familie mit vielen, vielen Kindern gehabt. Alle glücklich und zufrieden, bis sich gegenseitig umgebracht haben, ne? So glücklich und zufrieden. David, nur Güte und Gnade. Und der, der die anderen umgebracht hat, war auch noch sein Lieblingssohn, der Absalom. Dann war der Absalom auf der Flucht und irgendwann hat er sich wieder einschleimen wollen bei seinem Vater und dann kam er wieder und sein Vater, der David, hat ihm vergeben. Als Dank hat der Absalom eine Revolution gemacht, eine Rebellion gegen seinen Vater. Das muss man sich vorstellen. Er, der König, gealtert schon, muss vor seinem eigenen Sohn fliehen. Und das war ganz spannend für den in Jerusalem, für den König, der Israel von der Macht der Philister befreit hatte. Die waren frei, die waren wirtschaftlich im Aufschwung, hatten einen guten König, der gerecht gerichtet hat. Und dann hat sich ein Teil des Volkes gegen den König David erhoben und er musste die Stadt verlassen, Jerusalem. Und dann sind alle aus Jerusalem mitgegangen, weil sie so lieb hatten, ne? Ah, leider nein. Die große Mehrheit hat dem Drama einfach neutral zugeschaut. Hier bei mir zu Hause ist warm, lass den David mal seine Probleme alleine lösen. Dann gab es die zweite Gruppe Menschen, die stand am Wegesrand und hat ihn bespuckt und mit Steinen nach ihm geworfen und über ihn gelästert. Kein schöner Job als König, oder? Und da gab es ein paar Getreue, von denen er einen Teil wieder zurückschicken musste, weil er die in Jerusalem gebraucht hat. Nur Güte und Gnade, nur Güte und Gnade. Wir können das alles in 2. Samuel 15 bis 19 ungeschönt nachlesen. Ich erzähle hier keine Geschichtchen, sondern das ist das Leben Davids. Und wir müssen das Leben Davids verstehen, wenn wir seine Psalme verstehen wollen. Da verstehen wir, dass der innere und der äußere Mensch absolut voneinander getrennt ist. Das, was innerlich ist und das, was äußerlich ist, zwei verschiedene Sachen sind. Innerlich war dieser David unendlich reich. Als er auszog aus Jerusalem, ich habe es ja erzählt, da lesen wir in 2. Samuel 15, 25 bis 26, wenn ich Gunst finde in der Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihm und seine Städte wiedersehen lassen. Da ging es nämlich um Jerusalem, die heilige Stadt Gottes. Das war für den David arg. Er hat viele, viele Jahre, die meiste Zeit seines Lebens um diese Stadt gekämpft. Deswegen wird Jerusalem heute noch Stadt David genannt. Wenn er aber so spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Das ist David, als er da abmarschiert aus Jerusalem, die einen neutral sind und ach so clever, nichts geht mich was an. Die anderen, die am Wegrand stehen und lästern und Steine schmeißen und ein paar Getreuen, die mit ihm mitgehen. Ich sag's nochmal, wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich, ihn und seine Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber so spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Diese Haltung, diese Einstellung macht den Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen und Unglaube und Misstrauen aus. Der Glaube fordert nicht, sondern legt seinen Lebensweg in die Hand Gottes. Der Glaubende hat kein anderes Lebensziel, als in Gottes Gegenwart zu sein. Und es war für David auch die Nähe zur Bundeslade, die er ganz bewusst in Jerusalem zurücklassen musste. Es ist der äußere Mensch, also auch auf der Flucht vor Gefahr und Schmerz, so ruht der innere Mensch doch in Gottes Hand. Derjenige, der Gott wirklich kennt, weiß, dass Gottes Güte ihn tragen und nach Hause zum Herzen Gottes bringen wird. Habt ihr den Unterschied zwischen Glauben und Unglauben verstanden? Seht ihr, der Ungläubige ist nicht der, der Gott nicht kennt. Der Ungläubige ist der, der von Gott weiß und ihm zutiefst misstraut. Harter Satz, gell? Aber die Wahrheit, wenn ich Gott kenne und Gott mich in sein Leben gerufen hat und ich misstraue ihm und ich möchte nicht in seinen Wegen gehen, dann bin ich ungläubig. Ansonsten bin ich nur ein Heide. Was ist schlimmer, ein Heide, der von Gott noch nie etwas gehört hat, oder einer, der Gott kennt und weiß, dass er ist und ihm zutiefst misstraut? Die Frage kann sich jeder selbst beantworten, weil die auch klar ist. Das heißt, wenn sich der Gütige, der Lebendige, der liebende Gott sich dir und mir offenbart hat, dann kommt es wirklich darauf an, dass wir seine Güte, seinen Reichtum, seine Geduld nicht verachten. Davon wusste der Paulus etwas zu sagen. David war einer der größten Propheten, die wir auf dieser Erde hatten, auch wenn er als solcher nicht erkannt wird. Er war die Vorschattung auf den Lebensweg des Herrn Jesus. Und ganz deutlich wird das im Psalm 16, 8 bis 11. Und diesen Psalm 16, 8 bis 11 zitiert der Petrus in seiner berühmtesten Rede, die er je gehalten hat, und das ist die Rede zu Pfingsten. Apostelgeschichte 2, 25 bis 28 lese ich einmal, denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht in Hades zurücklassen, noch zugeben, dass deine frommen Verwesung sehen. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Das hat der David geschrieben in seinem Leben, trotz seines Lebens. Und Petrus legt es auf den Herrn Jesus aus, die Beweggründe des Herrn Jesus auch, dass er immer Gott vor Augen hatte, dass er in Gottes Wegen geht. Und da sehen wir, dass David ein Vorläufer des Herrn Jesus war. Das, was der Herr Jesus in Vollendung gelebt hat, hat er David in Ansätzen gelebt. Und weil wir Jünger Jesu sind und Jesu Geist haben, ist unsere Auferstehungshoffnung, unsere Zielerreichung, genau dieselbe, die David auch hatte. David hat es gewusst. Jesus hat es gelebt. Wissen wir es auch und leben wir es auch? Das Geheimnis liegt nicht in dem guten Leben, sondern du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Wir singen so gerne und Gott wird abwischen alle Tränen. Ja? Dem David wird er sie abwischen. Und dir und mir wird er sie auch abwischen. Weil Gott gütig ist, uns zugewandt ist. Weil er dir zugewandt ist. Und mag das äußere Leben noch so schwer sein. Ich habe es am David ausgelegt. Schweres Leben. Diese Auferstehungshoffnung, dieses Festhalten, das ist der gute Kampf des Glaubens, den jedes Gotteskind kämpfen muss, um den Siegeskranz zu erlangen. Paulus hat ihn kämpfen müssen. Petrus hat ihn kämpfen müssen. David hat ihn kämpfen müssen. Der Vielgeliebte vom nächsten Mal, der hat ihn auch kämpfen müssen. Könnt ihr in der Bibel nachgucken, es gibt nur einen Vielgeliebten. Dann wisst ihr, um wen es nächste Mal geht. Alle Männer und Frauen, die dem Herrn nachgefolgt sind, kämpfen diesen Kampf. Wenn es dir also besonders schlecht geht, äußerlich, wenn du äußerlich unter Druck bist, nicht mehr weißt, wie es weitergeht, dann lass dir eins gesagt sein, wenn es um des Herrn Jesu Willen ist und um Gottes Willen ist, weil deine Familie dich mit dem Kreuz nicht mehr anschaut, um des Herrn Willen, weil du Kind Gottes bist, wenn es dich das gekostet hat, dann lass dir sagen, du wirst einmal mit dem David und dem Vielgeliebten und dem Herrn Jesus zusammen feiern. Wenn wir sein Angesicht sehen, das ist die Hoffnung. David wusste davon, dass wir Gottes Angesicht sehen werden. Der Herr Jesus hat es gesehen auf dem Erdenleben. Und wir werden es auch sehen, das Angesicht Gottes. Das ist unser Ziel. Wir werden vor dem Angesicht Gottes sein. Und dann werden die 70 oder 80 Jahre keine Rolle mehr spielen. Seht ihr, David war ja jämmerlich zum Schluss. Der war ein Riesenfeldherr und wahrscheinlich am Anfang, weil es ein Rotschopf war, auch ziemlich temperamentvoll. Im Ende seines Lebens hat er eine junge Frau gebraucht, die ihn aufwärmt. Mit der konnte er zwar nichts mehr anfangen, aber der hat so gefroren, da haben sie ihm eine junge Frau ins Bett gelegt. Was für eine Schande. Äußerlich. So hilflos war er dann. Und innerlich so stark. Für den äußeren Menschen, das nennt die Bibel auch Fleisch, ist so eine Verfolgungssituation, dieses Leben ganz oft nur schwer zu ertragen. Wenn wir sehen, wie alles in die Dunkelheit geht, dann ist das nur schwer zu ertragen. Bilder aus Paris sind doch nur schwer zu ertragen, wo die hingehen und einfach wahllos nur Leute umbringen wollen. Das ist doch nicht zu ertragen. Was ist in diesem Menschen, der auf einen anderen schießt, der an nichts Böses denkt, der noch nicht mal sein Feind ist, erkennt ihn nicht? Und meint auch noch irgendeinem Gott gefallen zu können. Es ist schwer zu ertragen. Für David war es nicht leicht und für uns ist es auch nicht leicht. Und das bekennt er auch ganz offen. Das schreibt er zum Beispiel im Psalm 3. Den lese ich mal. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Der hat Zeit gehabt, bei Nacht noch was aufzuschreiben. Er hat sich also mit Gott beschäftigt. In all seiner Not, in all seiner Drangsal. Hätte sich auch hinsetzen können und hätte Strategien entwickeln können. Was macht der gute David? Er setzt sich hin und macht sich Gedanken über seinen Gott und schreibt ihm ein Lied. Vielleicht sollten wir das auch mal probieren. Wenn wir so richtig unter Druck sind und nachts nicht mehr wissen, wo ein und aus und nicht mehr schlafen können, dann setzen wir uns hin und machen uns Gedanken über unseren Herrn Jesus. Und wem es gegeben ist, er schreibt ein Lied. Der andere ein Gedicht und der andere schreibt einfach auf, was ihn freut an meinem Jesus. Wäre das mal eine Alternative? Zu dem sich mal links, mal rechts rumdrehen und dann tut einem Kreuz um die Schultern weh und man weiß nicht besser, wie man richtig liegt. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränge? Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Das war das Schlimmste, was man dem David antun konnte. Man hat ihm gesagt, du bist ein Verfluchter Gottes. Gott ist nicht auf deiner Seite. Das hat mir übrigens Jesus auch gesagt. Frommes, religiöses Geschwätz. Und trotzdem für den David doch Realität. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Hey, König David, du kannst doch mehr vorweisen. Nein, er sagt, meine Ehre ist mein Gott. Sagst du auch, meine Ehre ist mein Gott oder ist deine Ehre deine Ausbildung, deine Kinder, dein Haus, dein Boot, deine Altersversicherung? Meine Ehre ist mein Gott. Merken wir etwas? Für ihn ist ganz alleine entscheidend sein Gott. Ich kann es auch für uns andersrum drehen und fragen. Vor wem will ich Anerkennung? Vor den Menschen oder vor Gott? Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich lege mich nieder und schlief, ich erwache, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht 10.000 Kriegsvolk, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Da bist du und ich auch mit dabei. Der David auf der Flucht von Absalom sagt, übrigens ihr Leute, die ihr das mitkriegt und die ihr das lest und denen es euch genauso geht, bei dem Herrn ist die Rettung, niemand sonst. Nochmal, war ein begnadeter Heerführer und ein Familienangehöriger, der Joab genauso begnadet. Der hat ein paar dabei gehabt, die wussten, wie es geht. Der hat 600 Mann gehabt, die mit ihm auf der Flucht waren. Alles lose Männer. Gruppzeug, würden wir heute sagen. Alle nicht so richtig vertrauenswürdig. Die 600 Mann, die sind die Helden Davids gewesen, die haben zu ihm gehalten, ob er König war oder Flüchtling. Der Herr mag schenken, dass wir Menschen haben, die zu uns stehen. Aber trotzdem verlässt er sich nicht darauf, sondern er sagt, die Rettung ist bei Gott. Bei dem Herrn ist die Rettung. Nur da. David weiß von keinem anderen. Was wir aus den wenigen Gedanken des Königs Davids erkennen können, ist das unbedingte Vertrauen, das ist der Glaube an einen gütigen Gott. Ihm vertraute David seine ganze Existenz an. Dieser Glaube war unabhängig von der Höhe und von den Tiefen seines Lebens. Er wusste ganz genau, ob er lebt, ob er stirbt, er ist in Gottes Hand. Genau dieser Glauben, dieses Vertrauen ist das, was Gott ehrt in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Eines der schönsten Komplimente, die mir mal einer gemacht hat, war, dass mir einer mal gesagt hat, bei der Bundeswehr war, du bist immer total ruhig und innerlich ausgeglichen. Das finde ich so toll und da kann man sich dran ausrichten. Im gleichen Atemzug hat sie mir ans Zimmer geschrieben, Gefreiter Mose oder Lattenschau. Ja, Namensschilder an den Zimmern bei der Bundeswehr, raus, Schimpfnamen rein. Beides war ein Zeugnis. Ich wusste ja, dass ich innerlich nicht so ruhig war, wie es nach außen hin schien. Seitdem weiß ich, dass Gott uns eine Umhüllung ist und schenkt, die wir selbst gar nicht wahrnehmen. Und damit auch eine Autorität. Ich wünsche uns allen, dass wir es immer wieder auch erleben. Dieser Glaube, dieses Vertrauen muss erkämpft und gekämpft werden. Darum müssen wir kämpfen. Das Gebet spielt bei David und auch bei allen anderen Glaubenshelden dabei eine zentrale Rolle. Darum ist ein Leben zur Ehre Gottes ein Leben des Gebets, des Glaubens an Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Wenn wir aufhören zu beten, wenn wir in einem Abwehrkampf stehen, dann haben wir so gut wie verloren. Wenn wir alles ruhen lassen und ins Gebet gehen, das Angesicht Gottes sucht, haben wir schon gewonnen. Ob wir das äußerlich mitbekommen oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Da wäre jetzt der Vielgeliebte, der den Arm Gottes bewegt. Der kommt das nächste Mal, ich sage es jetzt zum dritten Mal, es ist der Daniel. Was hat der Mann alles erlebt? Kennst du Daniel? Musst das nächste Mal kommen, bleibst dabei, dann erzähle ich dir was vom Daniel. Aus dem Gebetsleben, das uns in die Gegenwart Gottes führt, erwächst die Kraft und die Macht, den Kampf des Glaubens zu führen und zu gewinnen. Vergessen wir das nicht. Nicht umsonst hat der Herr Jesus gelitten am Kreuz, damit der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Was bedeutet das denn, dass der zerrissen ist? Zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. Das bedeutet, dass wir den freien Zugang zum Vater haben. Jederzeit nutzen wir ihn auch. Nutzen wir ihn auch. Gehen wir durch die Hallen zum Allerheiligsten, weil der Weg dafür frei ist. In Israel einmal im Jahr der hohe Priester nach x Reinigungsriten. Wir alle Zeit, jederzeit, gern gesehene Kinder des geliebten Vaters. Sind wir auch dort oder ist es für uns trivial? Das Gebet sucht und findet das Herz des Vaters und er wird lauter Güte Liebe und Verständnis finden. Und er wird die Zuneigung unseres Gottes erleben. Gott ist mir, ist dir zugewandt, nicht abgewandt. Was ist von David noch zu sagen? David gewann die Auseinandersetzung mit Absalom und behielt sein Königtum. Und da hätte er sich ja groß drüber freuen können. Hat er aber nicht. Sein Sohn Absalom ist dabei ums Leben gekommen, er wurde dann umgebracht, hat die Schlacht verloren. Und das, was der David gemacht hat, war nicht, super, ich bin König, sondern hat getrauert um seinen Sohn Absalom. Bis ihm Joab gesagt hat, du tust deine ganzen Leute, die für dich den Kopf hingehalten haben, Unehre, weil du um Absalom weinst und dich nicht freust, dass du König geblieben bist. David war offen für das Handeln Gottes. So oder so ist deine Sache ich werde dein Angesicht sehen. Wenn wir so leben, und dann können wir auch durch dieses Leben gehen. Jung und alt, spielt gar keine Rolle. Voller Dynamik, oder die Dynamik ist halt nicht mehr ganz so da. Wie du es führst, ist es richtig, Herr. Mach du so. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Wer hat das gesagt? Nicht mein Wille, dein Wille, hat der Jesus gesagt in Gethsemane. Bevor er ans Kreuz gegangen ist. Hätte er Jesus da gesagt, stopp, out, keine Lust mehr, wärst du und ich verloren gewesen. Niemand hätte den Sohn angreifen können. Legionen von Engeln, eine römische Legion hat 6000 Mann gehabt, Legionen von Engeln waren ihm bereit, standen bereit, ihn zu verteidigen. Er hat gesagt, nein, das ist Zuwendung. Ich verzichte auf meinen Vorteil, weil mein Schatz den Vorteil haben soll. Das macht Gott. Gott sagt über David im Apostelgeschichte 13,20: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Nur hat der David einen Haufen Dreck am Stecken auch gehabt. Also er hat einen anderen Mann umbringen lassen, damit er dem seine Frau kriegen konnte und so weiter. Der war also kein Kind von Traurigkeiten, was weltlich an ist. Was dieser Satz sagt, macht eins deutlich. Bei Gott hat das keine Rolle mehr gespielt, weil es vergeben wurde. Gott vergibt gern, wenn wir um Vergebung bitten. Und der David hat wirklich darum um Vergebung gebeten für dieses Handeln. Und zum Schluss bleibt nur noch das. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut. Seine ganze Sünde ist vergeben. Gott ist uns zugewandt. Gott ist uns zugewandt. Ich zitiere, und damit bin ich auch beim Ende, Hosea 6, Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfer, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfer. Solltest du Millionär sein und deine Millionen der Kirche schenken, behalt die Millionen. Wenn du meinst, dass du dabei Gott Pluspunkte sammelst. Gott will nicht dein Geld, sondern dein Herz. Und da ruft er und ruft er und ruft er und ruft er. Das Schlimme dabei ist, dass das Ohr des Menschen immer tauber dabei wird. Beim ersten Mal Nein sagen, beim zweiten Mal Nein sagen, beim dritten Mal Nein sagen. Es wird immer weniger. Ich komme noch mal auf den Schatzi. Wenn ich permanent inflationär sage, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, irgendwann hörst du gar nicht mehr, dass der andere gesagt hat, ich liebe dich. Ne? Das liegt nicht am anderen, sondern an dir, du hörst darüber hinweg. Das ist die große Gefahr, in der wir stehen. Deswegen müssen wir umkehren. Gott ist zu uns zugewandt, er bleibt es, bis wir sterben. Aber wir müssen umkehren und uns Gott zuwenden, dass wir sein Reden wieder hören und sein Handeln sehen. Und dazu möchte ich heute Nachmittag einladen.